Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder eine neue Folge vom Biodiversitätsbriefing, diesmal vom 6.3.2026. Vorab möchte ich eine kurze Korrektur hier anmerken zum letzten Briefing. Dort habe ich die Wolfsmeldung der EU, also 20.000, in einen falschen Kontext gesetzt. Das ist Mario aufgefallen. Ganz lieben Dank für den Hinweis. Deutschland macht dabei etwa 10% der Meldungen der EU aus und nicht, wie da gesagt, 20.000 Meldungen, die insgesamt aus Deutschland stammen. Also nochmal ganz lieben Dank für diese Anmerkung. Und ansonsten geht es heute um mehr Feldhamster in Rheinland-Pfalz. Eine Ameisenart, bei der es nur Königinnen gibt. Der Weltbiodiversitätsrat IPBES unterstreicht die zentrale Rolle der Wirtschaft beim Schutz der biologischen Vielfalt. Ein Mosaik aus lückigen Wäldern und Offenland prägte die vergangenen Jahrtausende in Europa. Artenschutz im Fernsehen und ein Porträt des gemeinen, gepunkteten Schnurfüßers. Und damit starte ich auf jeden Fall rein in die Nachrichten aus der letzten Zeit rund um biologische Vielfalt, die ich für euch rausgesucht habe. Und zunächst möchte ich mit der Tagesschau auf Instagram starten. In Social Media ist die Tagesschau eigentlich überall vertreten, in den meisten großen Plattformen. Und vor allem auf Instagram gibt es da ja auch immer interessante Nachrichten. Das, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Beitrag von vor 3 Tagen, wenn wir jetzt heute mal darauf schauen. Und zwar ging es hier um Feldhamster in Rheinland-Pfalz. Es ist so, dass die Tagesschau hier anmerkt, wieder mehr Feldhamster in Rheinland-Pfalz. Er gilt als eines der am stärksten gefährdeten Säugetiere Westeuropas. Und dann wird ein Artenschutzprojekt vorgestellt in Rheinland-Pfalz. Laut dem Umweltministerium von Rheinland-Pfalz hat sich der Bestand von Feldhamstern in einem Gebiet bei Mainz wieder etwas erholt. Betonung liegt hier auf etwas erholt. Laut Ministerium ist das auf ein Artenschutzprojekt zurückzuführen. Dabei helfen etwa 20 Landwirtinnen durch Schutzmaßnahmen wie Blühstreifen und bieten den Nagern damit Schutz und Nahrung. Und dann kommen noch so ein paar Informationen über den Feldhamster und es gibt auch ein paar Informationen zu diesem Schutzprojekt. Und zwar sind es zwischen 2026 und 2029 rund 2,4 Millionen Euro Förderung, die eben in diesen Schutz hineinlaufen. Und bei diesen Förderungen sollen eben in Projekten Ackerflächen mit Lebensraum für den Feldhamster geschaffen werden und dann auch noch Blühstreifen und es sollen beispielsweise hohe Stoppeln und ungesäter Klee auf einzelnen Flächen zurückbleiben, was den Nagern dann Deckung und Nahrung bietet. Ganz wichtig finde ich hier von diesem Beitrag den Slide 3, wo ich einmal drauf eingehen möchte. Dann ist es der Slide 4. Und zwar steht hier: Hamster braucht Landwirtschaft. Der Feldhamster fühlt sich in Kornfeldern besonders wohl, da er darunter seine weit verzweigten Baue anlegt. Dem Feldhamster helfen keine strikten Schutzgebiete. Er benötigt schonend bewirtschaftete Ackerflächen als Lebensraum. Und das ist der Punkt, den ich hier so ein bisschen kommentieren möchte, weil das so halt nicht korrekt ist. Vor allem diese Ansage, dem Feldhamster helfen keine strikten Schutzgebiete. Also wir müssen nochmal in diese Lebensräume schauen, die eigentlich diese Arten der Ackerbiotoptypen haben. Und das ist so, dass diese Ackerbiotope, die finden wir in der roten Liste der Biotoptypen Deutschlands und die befinden sich dort in sehr hohen Gefährdungskategorien. Und ich habe seit vielen Jahren eigentlich auch immer wieder darauf hingewiesen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es ein ganz, ganz großes Defizit im Naturschutz gibt und gleichzeitig auch ein ganz großes Defizit in der Bewirtschaftung, die in irgendeiner Form der Natur, dem Naturschutz dienlich ist. Und das ist das Defizit, dass man faktisch für alle Biotoptypen, die existieren in Deutschland in dieser roten Liste, irgendwelche naturschutzfachlichen Konzepte hat, außer für die Ackerbiotoptypen. Da hat man damals gesagt, nein, das ist Landwirtschaft, das hat quasi nichts mit dem Naturschutz zu tun und hat das Ganze outgesourced und dann hat sich eigentlich niemand so richtig dort drum gekümmert. Und deswegen haben wir da auch ein gigantisch großes Konfliktfeld, wo man aktuell versucht, mit Maßnahmen in der laufenden Bewirtschaftung eigentlich einzelne Arten zu erhalten. Und dieser Erhalt, der funktioniert natürlich nur bedingt. Also wir sprechen da von ganz populären Arten, beispielsweise jetzt hier dem Hamster natürlich. Aber es gibt natürlich auch sowas wie das Rebhuhn, Kiebitze, die unterschiedlichsten Arten, die sehr vielen Leuten eigentlich auch geläufig sind. Und das ist ein insgesamt strukturell sehr großes Problem. Und das hier zu verkürzen mit dem Feldhamster helfen keine strikten Schutzgebiete, ist natürlich komplett falsch. Denn es gibt eigentlich kaum irgendwelche Schutzgebiete, die dann mal das in den Fokus nehmen würden. Denn es gäbe durchaus natürlich die Möglichkeit, einzelne Schutzgebiete auszuweisen. Ich hatte da im letzten Jahr ein Modellprojekt auch aus Nordrhein-Westfalen jetzt mal mitbekommen, wo das zum Beispiel auch mal so ist, wo man wirklich sagt, dass diese Ackerflächen, auf denen sich diese Population befindet, durchaus mal unter Naturschutz gestellt werden und dann natürlich auch diese ganzen rechtlichen Vorzüge genießen, die das dann mit sich bringt und vielleicht dann sogar auch mit Auflagen von Maßnahmen einzelne Dinge in der Bewirtschaftung so angepasst werden können, dass sie wirklich nachhaltig sind, in der Form, dass diese Art damit zurechtkommt. Und das ist ein ganz großes Problem, was noch nicht gelöst ist. Man sieht das Ganze auch sehr stark bei der Segetalflora, wie man das nennt, also die Ackerwildkräuter, die auch im Wesentlichen auf eben solche Flächen angewiesen sind, auf Ackerbiotope. Und auch für die gibt es keine Schutzräume, sondern es gibt nur Konzepte, beispielsweise auch in Göttingen, die durchgeführt werden, um das Saatgut dieser Pflanzen zu erhalten, um einzelne Pflanzen auf einzelnen Flächen dann zu erhalten. Aber mir fehlt da auf jeden Fall der Blick auf das große Ganze. Und solange das nicht geschafft wird, die Ackerbiotope in irgendeiner Form zu berücksichtigen, dann kann man x Millionen Euro in den Erhalt von diesen Arten stecken und wird es definitiv nicht schaffen. Und das ist etwas, was halt sehr schwierig ist, denn der Feldhamster hat heute schon in sehr vielen Regionen eigentlich Erhaltungszuchten. Also das heißt, das sind dann Zuchten, die beispielsweise bei den Ministerien durchgeführt werden oder von den Ministerien beauftragt werden, wo dann Feldhamster lokal gezüchtet werden und dann immer wieder freigelassen werden. Also man hat da dann schon eine Dynamik, die ja im Prinzip halbnatürlich ist, in vielen Fällen vielleicht eher die Funktion aufrechterhält, weil sich vor Ort relativ wenig dann wirklich ändert. Und das ist etwas, was auch mit Problemen einhergeht. Also es gibt aus vielen Zuchtprojekten beispielsweise auch Berichte, dass eben durch die Zucht, die dann unter suboptimalen Bedingungen und auch nicht mit einem ausreichenden Genpool und so weiter durchgeführt wird, dann eben auch dem Hamster schädliche Dinge entstehen können, beispielsweise sind das zum Beispiel Tumore, die bei Nagetieren sehr, sehr häufig auftauchen, sobald man anfängt, sie zu züchten in künstlichen Bedingungen. Und damit war das auf jeden Fall eine Meldung, die ich bemerkenswert fand insofern, weil diese Thematik für mich hier immer zu kurz greift. Also das heißt, das ist wirklich ein absoluter Fokus auf den Artenschutz und nicht auf den Erhalt von biologischer Vielfalt, den wir hier eigentlich bräuchten. Und ein absoluter Fokus eben auf diese Lebensräume, die das dann auch betrifft. Dann gab es eine weitere Meldung, eigentlich weltweit in der Presse, an sehr vielen Stellen. Und das ist interessant, denn es ging hier wieder um eine Ameise. Und Ameisen schaffen das relativ regelmäßig, weltweit in die Presse zu kommen, sobald es neue Studien gibt. Ich hatte ja auch erst im letzten Jahr vorgestellt, eine Studie aus Nature, in der im Prinzip vorgestellt worden ist, dass es ja teilweise eben auch Ameisen gibt, die es schaffen, teilweise andere Art zur Welt zu bringen. Also das war auch eine recht kuriose Sache. Und hier war es jetzt aber ein Beitrag bei der Tagesschau, der hieß "Nur Königin?" Ausrufezeichen. Und man sieht dann eine Illustration mit einer Ameise und einer Krone. wie sich die erste Ameisenart ohne Männchen und Arbeiterinnen fortpflanzt. Und hier geht es um eine sehr spannende Arbeit, die als Originalveröffentlichung nicht verlinkt ist. Das mache ich aber einmal, und zwar aus dem Journal Current Biology. Und das war ziemlich spannend. Hier ist es so, dass Keiko Hamaguchi und KollegInnen ja erstmal so eine weitere Form des Lebens bei Ameisen feststellen. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was hier in der Summary steht. Das übersetze ich jetzt gerade mal aus dem Englischen heraus. Also die typische Ameisenkolonie, die besteht aus fortpflanzungsfähigen Weibchen. Das sind dann die Königinnen, die wir kennen, und nicht fortpflanzungsfähigen Weibchen, die Arbeiterinnen und Männchen, die dann kurz nach der Paarung sterben. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten kennen. Also viele Ameisen schwärmen ja beispielsweise auch. Und bei dem Schwärmen ist es dann so, dass man eben diese Geschlechtstiere hat, die dann aufeinandertreffen. Das sind dann die Jungköniginnen und die Männchen, beziehungsweise die Güden und die Männchen. Und es gibt dann seltene Abweichungen, wie sie hier schreiben, von diesem Standardmuster. Und das ist der Verlust von Arbeiterinnen bei sozialparasitären Ameisen, die dann als Inquilinen, wie man das nennt, in den Nestern von anderen Ameisen leben. Und dann gibt es selten das Fehlen von Männchen bei einigen Arten, die dann eben auch Parthenogenese betreiben. Und Parthenogenese, das ist eben Jungfernzeugung, also quasi die Produktion von identischen Klonen, die genetisch identisch mit dem Muttertier sind. Und jetzt gibt's hier aber eine neue Variante bei der Art Temnothorax kinomurai. Da ist es die erste Ameisenart jetzt, die weder Arbeiterin noch Männchen hat und ausschließlich aus Königinnen besteht. Und hier ist das so, dass diese Königinnen dann eben in einem sozialparasitischen Verhältnis bei einer anderen Ameise leben, werden von diesen versorgt und es entstehen wirklich nur neue Königinnen. Und das ist eine Kuriosität, die man in der Form jetzt noch nicht kannte und deswegen auf jeden Fall auch der Tagesschau eine Meldung wert gewesen. Dann nehme ich euch einmal mit zum Bundesumweltministerium und wir schauen einmal, was es hier in der letzten Zeit an Meldungen gab. Und bemerkenswert jetzt eigentlich in diesem Jahr war eine Meldung vom 9.2.2026 und das ist die Pressemitteilung gewesen, Dorothee Bär und Carsten Schneider. Weltbiodiversitätsrat IPBES unterstreicht die zentrale Rolle der Wirtschaft beim Schutz der biologischen Vielfalt. Also wenn wir nochmal auf diesen Weltbiodiversitätsrat schauen, IPBES, das ist ja quasi dieser Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services und ist so gesehen ein globales Gremium zwischen den Staaten, wo es um die wissenschaftliche Politikberatung dann eigentlich geht, rund um Biodiversität und, wie Ecosystem Services auch sagt, um Ökosystemleistungen oder Ökosystemdienstleistungen. Und aktuell sind 152 Staaten Mitglied eben darin. Und es gibt eine jährliche Sitzung und die fand auch in diesem Jahr zum 12. Mal statt. Und das war diesmal im United Kingdom. Und hier ist es letztlich so, dass vor allem ja diesmal so der Fokus auch ein wenig lag auf der Wirtschaft eben und der Bedeutung dabei. Das ist momentan ja sowieso ein sehr großes politisches Thema, auch bei uns. Und in dieser Pressemitteilung heißt es unter anderem letztlich hier als Auszug bezogen auf diesen Bericht: Nach Schätzungen des Berichts beliefen sich Finanzströme mit negativen Auswirkungen auf die Natur im Jahr 2023 auf 7,3 Billionen US-Dollar, davon 2/3 aus dem Privatsektor und 1/3 für umweltschädliche Subventionen. Demgegenüber stehen lediglich 220 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Finanzmitteln, die für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt eingesetzt werden. Also da sieht man sehr deutlich eigentlich die Schieflage und diese Zahlen, die sind meines Erachtens auch nach wie vor viel zu wenig kommuniziert, weil man ja wirklich sagen muss, man hat jetzt mittlerweile global Bestrebungen und trotzdem bessern sich noch keine Dinge, weder bei der Klimapolitik noch in irgendeiner Form bei der Umweltpolitik, die eben auch auf den Erhalt von biologischer Vielfalt abzielt. Und global betrachtet befinden wir uns halt nach wie vor in den Bereichen, wo die Auswirkungen negativ so hoch sind wie noch nie zuvor und gleichzeitig eben auch der Verlust von biologischer Vielfalt so hoch wie nie zuvor, die Zunahme der Erwärmung im Klimasektor so hoch wie nie zuvor, also überall Rekordzahlen eigentlich. Und ich finde hier den Ansatz, die Wirtschaft da ein bisschen reinzubringen, grundsätzlich etwas Gutes. Die Frage ist halt wirklich nur, was sich da immer ändert. Und zumindest schaffen es die IPBES-Berichte jährlich eigentlich in die Presse, was immer sehr schön ist, weil das natürlich für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgt. Dann habe ich eine Veröffentlichung mitgebracht, die ich persönlich enorm spannend finde und auch sehr wichtig finde für den Sektor in der Biologie grundsätzlich. Und zwar, weil das etwas betrifft, was ich im Studium noch grundlegend anders gelernt habe. Und hier ist es so, dass wir eine neue Veröffentlichung vorliegen haben aus Biological Conservation aus dem Journal. Und das ist von Zizewski et al. Und übersetzt ist der Titel im Prinzip ein neuer Blick auf die gemäßigten Wälder Europas. Paläoökologische Belege für ein durch Pflanzenfresser geprägtes Mosaikbiom aus Wald und Grasland. Und das sagt es eigentlich schon ganz wesentlich, denn das, was ich gesagt hatte, was ich im Studium schon gelernt hatte immer, war, dass wir eigentlich in Mitteleuropa überall eine geschlossene Waldsituation hätten. Und das ist so auch ein Paradigma, was es schon sehr lange gibt. Also das ist eben sehr stark diskutiert in Bereichen der natürlichen Vegetation in Europa, in Mitteleuropa vor allem auch, aber auch bei der Megaherbivoren-Theorie oder Hypothese, wie das dann auch immer so genannt wird. Und das, was jetzt hier so spannend war, ist, dass eigentlich jetzt hier alle Belege mal ausgewertet worden sind, die über so knapp 23 Millionen Jahre existieren und vor allem die dann auch eben so die letzten Jahrtausende beleuchten, also die, wo der Mensch eben maßgeblich dann irgendwann auch hinzukam, also der Homo sapiens eben auftrat und dann gleichzeitig ab einem gewissen Zeitpunkt sehr starke Einschnitte da sind. Und für diese Veröffentlichung gibt es so eine ganz kurze Zusammenfassung. Das, was ich euch aber empfehle, ist auf jeden Fall mal über den Link auf diese Veröffentlichung raufzugehen. Die ist Open Access, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall frei darauf zugreifen, ohne irgendeinen Lizenzschlüssel zu benötigen und euch eine Grafik darin anzusehen. Denn die Grafik, die hier drin gebastelt worden ist, die finde ich also sehr eingängig. Die fasst das sehr schön zusammen. Und zwar ist das die Figur 2. Also Figur 2 zeigt eigentlich sehr schön vom Miozän über das Pliozän, Pleistozän bis in das Holozän, also die aktuelle Neuzeit. Da gibt es sehr schön dann alle Verläufe, die man so kennt. Also egal, ob das die Feueraktivität ist, die im Prinzip das Auftreten von unterschiedlichen Großherbivoren, die eine Rolle gespielt haben, das Eintreten des Menschen, was man da drin erkennt, aber auch der Zeitpunkt, ab dem die Einstallung von Rindern stattgefunden hat und eigentlich keine Großherbivoren wirklich mehr wandern in den Landschaften bei uns und gleichzeitig eben dann noch sehr viele weitere Hinweise, die es gab über Pollen, über Isotope, über Mistkäfer, also Dungkäfer, die man teilweise hier gefunden hat, also wirklich eine spannende Arbeit. Ein sehr spannender Review und ich übersetze mal so eine Kurzzusammenfassung, die AutorInnen hier noch vorab setzen als Highlights. Und zwar schreiben sie, wir untersuchten paläoökologische Belege für die Vegetationsstruktur in gemäßigten Waldbiomen während der letzten 23 Millionen Jahre. Die Belege zeigen, dass über einen langen Zeitraum hinweg ein Mosaik vorherrschte, das eher von offenen Waldgebieten als von geschlossenen Wäldern geprägt war. Wir zeigen, dass die Lebensraumpräferenzen der heutigen Biota dieses von offenen Waldgebieten dominierte Mosaik widerspiegeln. Wir zeigen darüber hinaus, dass dieses Mosaik, das von großen Pflanzenfressern aufrechterhalten wurde, nach deren Aussterben im Holozän einen neuen Zustand annahm. Durch die Ersetzung der wildlebenden Megafauna erhielten domestizierte Pflanzenfresser die alten Systeme aufrecht, die nun verschwinden und im Prinzip mit dem Niedergang der extensiven Beweidung so gesehen jetzt gerade aus der grundsätzlich verschwinden. Und das finde ich jetzt so spannend, weil dieser Artikel wirklich stark ist und ich merke, in den letzten Jahren gibt es schon sehr viele Diskussionen eben über diese historischen Landschaftsbilder, vor allem auch zurück so bis zur letzten Eiszeit dann quasi. Und das ist jetzt hier wirklich mal in einer sehr großen Arbeit zusammengefasst und ich finde das so schön spannend, also so spannend für die Wissenschaftsgesellschaft jetzt grundsätzlich, aber auch für dieses praktische Verständnis im Naturschutz und für den Erhalt von biologischer Vielfalt, weil man eben sehr stark sieht, dass es auch sehr stark Lobby-Diskussionen in den letzten Jahren gibt, die mit Macht gegen Evidenzen arbeiten, die schon hierauf gedeutet haben. Also man hat gesehen, dass man wirklich einfach nicht akzeptieren möchte, auch mit einzelnen Evidenzen nicht, dass es keine geschlossene Waldsituation gab. Und das gibt es eben auch aus dem Forstsektor zum Teil. Dort wird auch vehement heute dem noch widersprochen. Und das Wichtige ist, dass dieses Widersprechen meines Erachtens ja vollkommen legitim ist, solange man falsifizieren kann. Und das ist ja das Wichtige auch in diesem Fall. Deswegen finde ich die Arbeit so schön. Man hat jetzt hier wirklich eine große Arbeit, eine umfassende Arbeit, die das Ganze mal zusammengefasst hat auf ganz Europa und wo man jetzt das Ganze challenged, wie man hier so schön schreibt. Also man fordert das jetzt so gesehen heraus und jetzt sind natürlich, ist die ganze Wissenschaftslandschaft gefragt, die sich dafür interessiert, das Ganze zu widerlegen in irgendeiner Form. Also man testet jetzt das Ganze kritisch und schaut, lässt sich diese Theorie aufrechterhalten oder nicht. Und ich finde das also sehr stark und überzeugend, was da bislang drin ist, weil es wirklich auch in den Artengruppen, die ich bearbeite, eben sehr deutlich wird und man relativ wenige Relikte hat, die auf so historische Waldsituationen hindeuten und die in ihrem Vorkommen auch nicht so richtig erklärbar sind, warum die in einigen Bereichen im Prinzip gar nicht nachgewiesen werden können, obwohl die Baumarten dementsprechend verbreitet sein mussten in der Vergangenheit. Und ich freue mich hier jetzt eigentlich über die Antwortveröffentlichung darauf, weil ich davon ausgehe, das Thema ist sehr, sehr stark diskutiert. Da wird es mit Sicherheit viele Veröffentlichungen zu geben, die das testen und die dem vielleicht auch andere Theorien gegenübersetzen. Etwas, was ich aber für euch auf jeden Fall noch weiter verfolgen werde. Dann gab es etwas Spannendes und zwar gab es nochmal Biodiversität im Fernsehen bei Extra 3. Also mal eine humorvolle Sendung zum Thema Biodiversität und zwar am 21.02.2026 mit der Folge Artenschutz. Wenn es süß ist, stirbt aus. Ich packe euch hier mal den YouTube-Link mit rein. Ihr könnt euch diese Folge auf jeden Fall gerne anschauen. Und das Spannende hier ist, dass also das Thema sehr wichtig ist, was hier mal bearbeitet wird. Und das gibt's auch schon als Veröffentlichung. Also dieser Ansatz, wer nicht süß ist, stirbt aus. Also welche Gruppen eigentlich zu wenig berücksichtigt werden bei den Geldern, die ausgegeben werden für Naturschutz. Das ist also eine Sache, die ich als Insektenforscher nur allzu gut kenne. Denn es sind vor allem ja eigentlich große Säugetiere und auch Vögel, für die man gerne Geld ausgibt. Aber sobald wir das Ganze verlassen und befinden uns dann irgendwo bei den Wirbeltieren, da ist es plötzlich bei den wirbellosen Tieren, da ist es plötzlich sehr, sehr wenig, was man dafür ausgibt. Und auch schon bei den Arten, die weniger populär sind, also beispielsweise Amphibien, da gibt es eben auch sehr wenige Unterstützung. Und diese Arbeit ist eben in PNAS erschienen und das verlinke ich euch auch einmal. Das ist Limited and Biased Global Conservation Funding Means Most Threatened Species Remain Unsupported von Guenard et al. Und diese Studie ist schon aus dem letzten Jahr und ist aber so ein bisschen diese Grundlage für das, was hier in dieser Sendung angesprochen wird. Und ich übersetze euch jetzt mal einen Teil aus dem Abstract von dieser Arbeit. Wir haben rund 14.600 Naturschutzprojekte über einen Zeitraum von 25 Jahren analysiert und dabei erhebliche taxonomische Verzerrungen bei der Finanzierung festgestellt. Im Vergleich zu formalen Bewertungen des Gefährdungsstatus von Arten erhalten mehrere stark bedrohte Gruppen wie Amphibien nur geringe und immer weiter sinkende Unterstützung. Innerhalb bestimmter Gruppen, zum Beispiel Säugetiere oder Reptilien, fließen die Mittel nur an eine sehr kleine Auswahl von Taxa, während die Mehrheit der bedrohten Arten nur begrenzt oder gar nicht unterstützt wird. Es ist dringend erforderlich, dem Aussterberisiko vernachlässigter Taxa, insbesondere bei kleinen Arten, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann merken Sie noch an, paradoxerweise wurden zwar etwa 6% der als gefährdet identifizierten Arten durch Naturschutzmittel unterstützt, aber 29%, also knapp 30% der Mittel, wurden für Arten mit Least Concern, also der geringsten Gefährdung, bereitgestellt. Und das ist natürlich ein Paradox, ne? Also wir müssen jetzt hier davon ausgehen, eigentlich muss man ja priorisieren. Ich hatte beim letzten Mal auch mal eine Folge über diesen Mangel von Prioritätensetzungen eigentlich gemacht im Naturschutz und das zeigt uns das hier auch wieder so ein wenig. Das heißt, wir haben knapp 30%, die werden für die ausgegeben, die eigentlich nur eine geringe Gefährdung aufweisen. Und normalerweise sollte es ja so sein, dass wir dort, wo die das Gefährdungsrisiko am höchsten ist, wo es wirklich ein Risiko darstellt, dass diese Arten innerhalb der nächsten Jahre auch verschwinden, dass man vielleicht versucht, die meisten Gelder eben in diese Arten reinzugeben. Oder eben auch zu sagen, noch viel wichtiger ist natürlich das Aufdecken von Unbekanntem. Also wir müssen ja auch das große Ganze irgendwie verstehen können. Und das ist das, was jetzt in dieser Studie nicht behandelt worden ist, aber das, was ich eben als großes Problem mit diesen Artenschutzprojekten sehe, um die es ja hier geht, dass diese Artenschutzprojekte sehr schnell eben zu einem Pappaufsteller in so einem, in einer Landschaft werden können, auf die man dann andauernd drauf guckt. Und man sieht nicht mehr, was dahinter stattfindet, weil sie eben so die Sicht versperren auf die eigentliche biologische Vielfalt. Und aber humorvoll auf jeden Fall in dieser Sendung aufbereitet, lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen. Und genau, damit haben wir auf jeden Fall die meisten Meldungen schon durch. Ich habe euch aber noch eine Sache mitgebracht und zwar gibt es immer eine Art des Monats bei dem Rote-Liste-Zentrum. Das heißt, das Rote-Liste-Zentrum, das ist das die Institution, die sich eigentlich um die Verwaltung und eben auch um die Öffentlichkeitsarbeit, alles was damit zusammenhängt, von den roten Listen in Deutschland kümmert, also die Fachgutachten, die eben aufzeigen, ob Arten Gefahr laufen, auszusterben. Und die haben quasi monatliche Porträts und diesmal ist in dem Porträt ein verborgener Holzbewohner unserer Wälder aufgelistet mit einem Text von Dr. Peter Decker. Der ist Spezialist für Tausend- und Hundertfüßer und um einen geht's hier eben auch. Und zwar geht es hier um den gemeinen gepunkteten Schnurfüßer, Cylindro iulus punctatus. Und das ist eben eine ausgesprochene Waldart, der so Totholz aufsucht. Und es gibt hier auf jeden Fall jetzt mal so ein paar Einblicke eben in das Leben von dieser Art. Und ich finde das hier also sehr schön, sich immer diese Arten des Monats anzuschauen beim Rote-Liste-Zentrum, weil da eben absolute ExpertInnen aus den einzelnen Bereichen auch wirklich mal Arten vorstellen, die nicht andauernd irgendwo vorgestellt werden. Also das passt super zu der vorherigen Meldung. Da geht es zwar jetzt nicht um die Finanzierung der Artenschutzprojekte, aber es geht irgendwo auch mal ein bisschen um die Öffentlichkeit. Und hier einfach mal Arten kennenlernen zu dürfen, denen man draußen durchaus begegnen kann, aber die eben noch nicht alle kennen. Das finde ich hier sehr reizvoll und kann das Ganze deswegen nur uneingeschränkt empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und damit ganz herzlichen Dank von mir, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid und ganz lieben Dank, dass einige von euch dieses Format auf Steady finanziell unterstützen. Ich habe mich sehr gefreut und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Euch eine gute Zeit.